Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Hallo!
Hallo Frank!
Willkommen zurück nach 100 Jahren.
Hey, es kommt mir wirklich ewig
vor. Es ist mega lang her. Wir haben es jetzt gar nicht nachgeschaut.
Aber weißt du, auch gefühlt?
Vielleicht ist es schon 2 Monate im Fall.
Ja. Aber gefühlt ist es so, ist noch viel länger, weil ja. Es ist so viel passiert. Was ja auch der Grund ist, dass wir uns nicht gesehen haben.
Ja, ein Grund, ja, ja.
Ja. Ja. Wobei, du bist mich ja dann, glaube ich, mal mit dem neuen Büro besuchen, aber ich bin nicht rum.
Ja, ich hatte eigentlich noch so ein Mini-Zeitfenster gehabt, wo ich mit dem Velo zu Zürich war und dachte, ich könnte ja dort schnell vorbeifahren, vielleicht. Ich habe gewisse Chance, dass du dort bist. Du bist ja immer unterwegs und an x Orten, ist jetzt vielleicht gar nicht so gross, oder du bist gerade mit irgendjemandem im Gespräch, also dass du dort bist und Zeit hast, um einen Kaffee zu trinken und mir das neue Büro zu zeigen, ist sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt haben sie es immerhin von außen gesehen. Es ist ein geiler Ort. Es ist so ein bisschen wie, es ist wie so in einem Dorf.
Das ist krass.
Es ist mitten im Kreis 4, ja. Aber es sieht so ein bisschen aus wie auf dem Dorf.
Und es ist auch so lustig. Du gehst das dritte Mal in den Denner. Der Verkäufer kennt dich. Du bist gerade mit allen per Du. Es ist einfach wirklich wie in einem Dorf.
Ja.
Also es ist noch so eine dörfliche Struktur. Es ist auch die Architektur. Das sind ja alles so kleine
Einfamilienhäuschen.
Ja, ja. Dreifamilienhäuschen. So. Nein, ist grossartig.
Es ist wirklich sehr lustig.
Und weißt du, wenn du aus dem Seefeld kommst, dort irgendwie im 4. Stock, dann bist du einfach zum Arbeiten und natürlich gehst du raus und gehst zum Mittagessen. Und jetzt, wo wir sind, ist es wirklich viel lebendiger.
Ja.
Ich bin viel mehr fast die Hause dort.
Ja.
Also auch wenn du am Abend rausgehst, dann siehst du dort noch jemanden, bleibst du immer hängen.
Nein, ich habe ja ein paar Mal im Kreis 4 gewohnt. Also ich kenne das schon ein bisschen. Ich finde das schon noch cool. Also so, der Kreis 4 hat etwas sehr Lebendiges. Das kann auch manchmal ein bisschen zu lebendig sein. Es kommen ja auch viele Leute dorthin gehen, lebendig sein.
Aber das ist eben noch lustig. Das ist ja eigentlich mitten im Kuchen, aber ganz eine ruhige Ecke.
Bei dir jetzt, ja. Das ist krass. Ja, es ist wirklich so... Also, mitten drin sind gerade überall so 2 Strassen, bis es dann so laut ist und so. Und, ja. Und so die Kreuzung mit diesen 4 Ladenlokalen und so. Also, ja, mega hart. Ja, es nimmt mich Wunder. Ich habe gedacht, als ich die Türen gesehen habe, du hast gesagt, die sind irgendwie zugemacht gewesen, irgendwie.
Zugemacht, ja. Haben wir jetzt aufgemacht.
Ja. Und ich dachte, es könnte da sein. Und dann habe ich irgendwie den Briefkasten gesucht. Dann dachte ich, sie sind wahrscheinlich eh noch nicht angeschrieben. Und dann wirklich den abgefuckten Briefkasten mit dem FZZ-Tag drauf. Das ist richtig Rock'n'Roll.
Ich bin auch im Büro gesessen. Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, da schleicht einer ums Haus.
Ja.
Und dann so aufgeschreckt, aber so geschaut. Und dann ist aber auch niemand gesehen oder so ein Schatten vielleicht. Nicht weiter gedacht. Und dann, als ich nächstes Mal den Laden zugemacht habe, hat es einen Tag gehabt. Natürlich wieder FCZ am Laden.
Ah. Also um welche Zeit war denn das?
Ja, mit dem Nachmittag.
Ja, da musst du wahrscheinlich gar nicht zu fest.
Das sind die Widrigen, die ich jetzt damit kämpfe.
Ja, eben, vielleicht musst du gar nicht zu fest kämpfen. Es ist ja, man muss es einfach akzeptieren, dass das dort...
Kein Problem, das kannst du auch wieder abwaschen. Das Spezielle ist, wie die Leute... Wir haben ja in der Inneneinrichtung... ist überhaupt nicht mehr eine Anwaltskanzlei.
Ja.
Also wenn du reinkommst, denkst du sicher keine Sekunde, dass das eine Anwaltskanzlei ist.
Was würdest du dann als erstes denken? Also sieht es ein bisschen büromässig aus?
Nein, überhaupt nicht. Also die Idee war ja, also deine Richtung...
Was war es einmal ursprünglich?
Eine Bäckerei.
Ja.
Nein, aber wir haben ja eine andere Art von Arbeit implementieren.
Ja.
Das war auch überhaupt der Grund gewesen, oder die Grundidee, warum Nina und ich jetzt eine Kanzlei neu gegründet haben.
Ja.
Und die Idee ist ja, dass wir das Zweite auf allen Fällen sind.
Ja.
Also es gibt uns nur noch im Package.
Ja.
Und als Team wollen wir arbeiten. Und die ganze Einrichtung ist auf das, also auf Wohlfühl und auf Teamarbeit ausgerichtet. Ja. Kann ich das Beispiel machen? Sagen wir, ich mache in einem Fall, es kommt einmal das Telefon, ich rucke raus, da sind wir sofort im Kontakt, hey, ich muss dort hin, hey, das und das ist, dann kommst du zurück ins Büro, dann redest du darüber. Und dann mache ich vielleicht mal eine erste Eingabe. Und jetzt, sagen wir, in dem Fall, den ich jetzt gerade im Kopf habe, gibt es eine zweite Eingabe und dann sage ich, hey Nina, mach du doch das. Mhm. Und dann ist es spannend, weil sie kennt ja den Fall schon und was gelaufen ist, geht dann aber gleich mit einem halbwegs frischen Blick nochmal kritisch rein in den Fall.
Ja.
Und das ist ja, Juristerei hat ja viel mit Sichtweise zu tun. Und durch das bringen wir eine zweite Sichtweise rein, wo es dann auch erlaubt, allenfalls auch einen weiteren Kreis an Leute abzuholen. Sagen wir in dem Fall jetzt irgendeinen Richter vom Zwangsmassnahmengericht oder bei der Staatsanwaltschaft. Also du hast dann wie ein breiterer Range. Mhm. Und dann sagen wir, macht sie dann eine Eingabe, dann gehe ich vielleicht, wenn wir Zeit haben, dann nochmal über die Eingabe über und sagen, hey, super Gedanke, aber weißt du, das würde ich vielleicht so und so verkaufen oder dann noch das umstellen oder das ist jetzt wie too much, das überfrachtet die Eingabe. Und erstens ist die Zusammenarbeit genial, das macht richtig Spass. Und auch, ich finde auch den Erfolg. Also man merkt richtig, wie...
Und es macht auch irgendwie Spass, gemeinsam zu feiern. Also wenn eben. Du erfolgreich bist, ist es ja... Wenn du allein bist, gerade in deinem Job, bist du ja dann schon... Also hast du vielleicht noch eine Klientin oder einen Klienten, und du kannst sagen, ah super, haben wir gut gemacht.
Aber schnallt nicht...
Ja, er hat eine ganz andere, hat auch eine ganz andere Rolle in diesem ganzen Ding, logischerweise. Aber du für dich...
Du hast jemanden, der mitleidet, ja. Jemanden, der mitdenkt, ja. Jemanden, der dann vielleicht auch abschätzen kann, wie gut ist die Leistung wirklich oder nicht. Nein, es ist auch für die Zusammenarbeit, ja, für das ganze Wohlbefinden. Ist es genial.
Ist es auch besser, wegen Mitleiden so in Sachen Stress, wenn es irgendwie so Scheiss-Situationen gibt, kannst du dann auch besser, wie das dann dort lassen. Wenn du das mit jemandem teilen kannst und kannst sagen, hey, fuck, da sind wir jetzt gerade immer seich. Oder nimmst du dann gleich auch mit?
Ja, gut, ich habe da nicht so Probleme.
Okay, ja.
Zumindest vordergründig.
Also das war nicht ein Grund gewesen. Weil das könnte ich mir noch vorstellen, oder? Wenn du viel allein bist und dann an diesen Sachen, dann, wenn es dann blöd läuft oder irgendwie in einer heiklen Situation bist, also ich stelle mir das bei, ich wäre, glaube ich, so, dass mich das ein bisschen verfolgen würde. Und dass es mir helfen würde, jemanden zu haben, der die Situation auch kennt, der vielleicht in dem Moment ein bisschen ruhiger ist, als man selber gerade ist. Ich kann sagen, ah ja, komm, wir schlafen mal drüber und schauen. Dann kannst du wieso gehen und finden, ah, es ist auch noch jemand anderes da. Ja. Und der ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen, der holt dich aus dem Trubel raus, wo du gerade drin steckst und sagt, hey, vielleicht gibt es noch zwei, drei. Also auch wieder also mit der Sichtweise ist ja oft das, dass jemand sagt, okay, ist gerade blöd, aber komm, wenn man es noch aus der und der Sicht, dann finden wir schon noch etwas, so etwas, wo einem ein bisschen Mut geben kann in dem Moment, dass man zumindest mal kurz runterfahren kann.
Also jetzt, was du sagst, das spielt sicher auch eine Rolle. Also man sieht ja, mit welcher Freude man geht arbeiten, wie gern man dort ist.
Ja.
Und es ist das Package, das Gesamte.
Ja.
Aber das hat sicher auch ist sicher auch ein Aspekt, dass man sich austauschen kann, derart tief. Und halt auch abgeholt wird, wie du sagst.
Ja.
Nein, auf jeden Fall, das ist genial. Aber zurückkommen zu der Inneneinrichtung. Es ist unerstaunlich, wie die Leute reagieren. Also du merkst ja dann schon, sie sagen, das sagt natürlich niemand, sind ein wahnsinnig Spinnender. Aber du merkst ja die Reaktion, wenn die Leute rein begleitest.
Ja.
Sofort ist jemand echt begeistert.
Ja.
Oder merkst, oh,
er vor muss allem leer irritiert. Schlucken.
Er muss leer schlucken.
Ja.
Und da hast du unglaubliche Reaktionen.
Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt dort reinkomme als Besucher oder Klient? Oder?
Du musst einfach einmal
kommen. Ich muss einmal kommen.
Nein, was wollte ich erzählen?
Ja, ja, also, nein. Ja. Ich komme mal und ich erzähle dann, was mein erster Eindruck war. Also, ich bin ja schon mal gekommen. Es war einfach niemand da. Wir müssen einfach mal abmachen, wenn du dann noch Zeit hast.
Ja, cool. Wenn du gerade vom Stress redest, ich meine, da mit Zügeln, neue Kanzlei gründen, eine alte Kanzlei auflösen, gleichzeitig das Büro managen. Also der Stress war hoch. Und ich merke es jetzt aber mehr nachher, jetzt, wo es ein bisschen in die Sommerferien gegangen ist und der Druck nachgelassen hat und die Kanzlei jetzt am Laufen ist. Aber weißt du, nur schon bis du mit der Swisscom hast, dass das Telefon läuft, nur schon, dass du eine Postumleitung hast. Ich meine, das ist in dem Land der Horror. Also das ist vor 15 Jahren noch nicht so.
Finde ich noch eine schöne Aussage. Das ist in dem Land der Horror.
Also, die sind in der Digitalisierung, haben sie also nicht verstanden. Das sind sie
ja, so, aber es gibt eine Postumleitung.
Ja, die nicht also funktioniert.
Nicht?
Du kommst nie die Person an, die wirklich entscheiden kann, die Erlaubnis hast, im System etwas zu ändern. Und durch das du kommunizierst du immer mit jemandem, der es weitergeben muss.
Ja.
Und das ist so fehleranfällig und das treibt dich in Wahnsinn, weil für dich selber hätte das ganz unmittelbar relativ gravierende Folgen.
Ja, ja,
eh. Du musst nicht mehr überkommen.
Ja, ja.
Und nein. Sehr ja. Kundenzufriedenheit ist an einem kleinen Ort.
Soll ich auch noch eine Kundenzufriedenheitsgeschichte erzählen?
Swisscom oder Post?
Nein, oder? ÖBB. Österreichische Bahn.
Okay.
Wir sind ja mit dem Nachtzug in die Ferien gefahren.
Ich habe gemeint, du seist auf Holland.
Ja, eben.
Mit der ÖBB.
Ja, wir sind auf Holland mit der österreichischen Bahn. Nein, die betreibt einfach die Nachtzugsachen. Was ja irgendwie immer noch komisch ist, weil es ist dann gleichzeitig ein Zug von der SBB und von der Deutschen Bahn und von der ÖBB. Es ist so ein zusammengewürfelter Zug. Und sie hängen jedem Land wieder neue Loken an. Und in Holland sagen sie mega stolz, dass die holländische Bahn den Zug betreibt. Du bist einfach irgendwie im Wagen. Es ist recht abenteuerlich. Und wir haben tatsächlich sowohl in der Hin- wie in der Rückfahrt ein bisschen Pech gehabt. Also, in der Hinfahrt ist es wirklich ein bisschen dumm gelaufen. Wir haben mega klug geplant und so. Ich war schon in Basel gewesen, den ganzen Tag. Und es ist mega so, und hatte das ganze Gepäck im Schliessfach am Bahnhof in Basel. Und unser mega ausgeklügelter Plan hat wirklich einfach darauf abgezogen, dass alles funktioniert. Und Simona ist mit unserer Tochter, die ja noch nicht so spät ins Bett hat, irgendwie mega lange am HB rumgehangen. Der Zug ist um 10 Uhr, hätte er fahren sollen. Die Idee war, okay, um 10 Uhr in den Zug rein, in den Liegewagen. Wir hatten so ein Liegewagenabteil. Das Kind kann herliegen, einpfusen. Dann ist alles in Ordnung. Ich steige dann in Basel ein. Ja, unsere Tochter ist also schon halb eingeschlafen am Perron. Dann ist der Zug gekommen. Und dann hat der, das ist unser Liegewagen, ist nicht an dem Zug dran gewesen. Hat sich herausgestellt, dass der eben in Basel ist, der Wagen. Das heisst, sie mussten in einen normalen Bahnwagen einsteigen. Und natürlich, etwa nach 2,5 Minuten in dem Zug hinein, hat unser Kind gepustet, tief und fest. Und wir hatten einfach sehr viel Gepäck gehabt und so riesen Rucksack. Und dann haben wir, also unser Plan von einfach in den Zug und nachher ist dann gut, ist nicht ganz aufgegangen. In Basel ein riesen Umrangiererei und die Wagen noch angehängt und herausfinden, wo ist jetzt der Wagen am einen Ende vom Zug oder noch das Personal total verwirrt irgendwie. Dann haben wir den Wagen gefunden und mit so Post-its haben sie so die Abteilnummern angeklebt. Und dann sind wir in den Wagen rein und dann ist uns jemand entgegengekommen und gesagt, wir müssen die Post jetzt gar nicht anschauen, es ist alles falsch. Und dann sind wir einfach dort rein, ins erste freie Abteil, Türen auf, rein, und ich gesagt, da sind wir jetzt einfach. Das ist jetzt unser Abteil, ist ja gleich.
Ist denn das ein 3 oder ein 6?
Also es ist so ein Liegewagenabteil von zwischen 4, also kannst du bis zu 6 so Liegen machen.
Und ist es ein alter Wagen oder neu?
Es ist der gleiche Wagen, wie ich vor 20 Jahren schon... Es ist richtig ein alter...
Das ich kann, wo man irgendwie auf Süd vergangen
ist. Ja, das ist nicht überall so. Es gibt auch neue Schlaf- und Liegewagen und so. Aber in diesem Zug ist das tatsächlich einfach so eine alte Rumpelkammer.
Das sind grossartige Erlebnisse.
Ich habe auch so mega coole Erinnerungen und alles und so. Hey, und der Mann, der Schaffner, oder der ist ja mehr so Gästebetreuer dort, Wieso der bringt ist vollkommen, Kaffee ja, ja, am Morgen bringt er einen Kaffee, ja, ja. Und der ist total überfordert gewesen. Und ich glaube auch, der hat dann irgendwie müssen halt auf Basel zu dem Wagen. Der wäre wahrscheinlich, seine Schicht hätte wahrscheinlich auch in Zürich an. Also, der ist auch total im Seich gewesen. Der hat mir mega leid da. Und dann hat er irgendwie angefangen, eigentlich, normalerweise hat es so Leintücher und Wollendecken und Küsse so in diesen liegen. Hat es alles nicht gehabt. Dann hat er das angefangen zu verteilen, irgendwie. Und wir sind mal dort gehockt und haben gefunden, jetzt mal.
Das ist nicht planmäßig, das ist nicht so planmäßig.
Ja, es ist alles irgendwie. Und dann irgendwann habe ich dann den, der dann mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, habe ich dann gesagt, können wir jetzt auch noch Bettwäsche haben? Dann habe ich gesagt, also, sie haben noch keine Bettwäsche. Dann habe ich gesagt, nein. Ich habe nichts mehr. Hat er irgendwo so ein Leintuch gefunden, wenigstens irgendwie ein Kind zudecken. Und dann sind wir so auf Holland gerumpelt. Und
wie lange ist denn die Fahrt gegangen?
10 Stunden.
Das ist ja super.
So. Also es ist mega easy, alles gut. Und so. Aber es war so ein stressiger Einstieg gewesen. Und auf der Rückfahrt hat alles so wie gut geklappt. Also der Wagen war dran, es hat Bettwäsche gehabt. Und wir haben einfach auf die 10-stündige Fahrt bis auf Zürich fast 2 Stunden Verspätung eingefangen in Deutschland. Und dann habe ich, was eben dann lustig war, ist...
Also so lange sind wir nicht über Deutschland gefahren.
Mal, du fährst, das ist Hauptteil, fährst du durch Deutschland.
Ah, ja.
Ich habe dann jedenfalls mit der ÖBB über ihren Fahrgastrechte-Chat so einen Chatbot.
Ja.
Also nicht mit einem Mensch, sondern einen Bot. Habe ich sowohl die Verspätung, weil du hast so, wenn, aber eine Stunde Verspätung oder so, kommst du so. Habe ich da reingetattelt und auch den anderen Fall habe ich irgendwie. Und es ist also erstaunlich gut, hat das funktioniert. Okay.
Was hast du denn Geld bekommen?
Also für die Auffahrt haben wir die Hälfte vom Fahrpreis gut geschrieben bekommen.
Mhm.
Und für die Rückfahrt ist es mega genau geklärt. Und ich musste so lachen, weil ab einer Stunde kommst du, glaube ich, 25% über. Und ab 2 Stunden die Hälfte. Und wir haben 112 Minuten Verspätung. Wir haben so lachen. Und das war überhaupt nicht schlimm, weil wir haben dort einfach Kaffee gesoffen. Also, das ist uns. Wir haben auch nicht weiterreisen müssen. Also, wir sind einfach auf Zürich gekommen. Andere, die noch auf Italien wollen, und so, die haben ihren ganzen Plan ist kaputt gewesen. Ja, dann habe ich haben so gesagt, könnt ihr jetzt nicht noch 8 Minuten weißt, irgendwo auf dem Gleis fahren? Ja. Naja, es war abenteuerlich, das war eigentlich die Idee gewesen. Und ich glaube, wir haben jetzt, ich glaube nicht, dass das immer so ist, aber ich glaube, ja, ich glaube, die Auslastung ist hoch von diesen Zeugen. Wenn dann irgendwelches Rollmaterial ausfällt oder Baustellen sind in Deutschland, auf dem Gleis hat es so viele Baustellen irgendwie.
Ja, aber weißt du nicht, früher, wenn du auf Südfrankreich bist, dann bist du doch auch wieder irgendwo im Frauenfeld bei 100 Grad, bist du mehrere Stunden gestanden, keiner hat eine Ahnung gehabt, wieso. Also vielleicht ist man da auch einfach viel anspruchsvoller geworden.
Ja. Ja, und also aus der Schweiz bist du ja sowieso, wenn du hauptsächlich in der Schweiz ÖV fährst, bist du ja sowieso, das sind natürlich ganz eine andere Voraussetzung, das ist schon klar, oder? Und auch wenn du in Holland ÖV fährst, ist ja alles super, oder? Steigst einfach ein und fährst einfach pünktlich und von A nach B und so.
Ich finde auch, weißt du, die alten Züge, da hat man sich ja noch viel mehr Mühe gegeben, dass man irgendwie so ein bisschen eine Wohlfühloase zu machen. Weißt du, mit diesen tiefen Sesseln, mit genügend Platz. Und heute ist das so durchrationalisiert.
Ja.
Und irgendwie, weißt du, nur schon die ganze nonverbale Kommunikation, wenn du in den Zug reinkommst, ist ja ganz ein anderer heute als noch vor 20 Jahren.
Ja, ja, es ist schon so, möglichst schnell von A nach B kommen, irgendwie.
Ja, möglichst praktisch, möglichst viele Leute, alles klimatisiert. Weißt du noch, wie schön, früher hast du ein Fenster aufmachen.
Ja.
Und das war mir auch in meinem Büro wichtig. Weißt du, das Nonverbale. Eben, das ist ein Wohlfühlort für uns.
Ja. Und das ist natürlich in so einem Altbau und so, hast natürlich einfach.
Aber darum sind wir dort an, weil uns das gefällt. Oder? Und das ist nicht, wir wollen gar nicht repräsentieren, sondern.
Ja. Zähl echt und authentisch und so ein bisschen.
Es will uns gut gehen, ja. Und dann strahlst du auch entsprechend etwas
aus. Ja, das ist noch lustig. Ich habe mal mit einem Gastronom geredet im Zusammenhang mit einer Neueröffnung vom Restaurant in einem Neubau. Und er hat gesagt, das wäre ein mega cooler Ort und so für euch. Irgendwie haben wir da etwas vermitteln. Und dann hat er so ein bisschen gesagt, so ein Neubau? Und das ist noch lustig, weil das Restaurant lebt ja mega von dem, dass du dich wohlfühlst und so ein Gefühl hast von, eben, es ist so ein bisschen zuhause und Essen. Das sind ja alles so urige Sachen. Und der hat gesagt, das ist so viel schwieriger im Neubau, weil bis das einmal, am Anfang ist alles neu, oder? Das muss so, wenn du so ein bisschen Grundverlebtheit hast, ist das viel einfacher zum Herstellen. Also lieber etwas kaputt, ein bisschen schön machen, als etwas mega Neues, bis alles so, auch die Möbel und so, oder? Also wie so ein Restauranttisch, wenn der nigelnagelneu ist, ist das auch ein bisschen komisch. Also der muss doch irgendwie, da müssen schon 100 Leute dran gegessen haben, also so vom Gefühl. Oder es macht es viel einfacher. Ich glaube, es sind mega viele Details. Und er hat so gesagt, es ist einfach am Anfang, auch draussen, Aussenflächen, weißt, dann hast du noch keine Bäume und so.
Ja, das stimmt, aber es hängt natürlich auch ab, wie gut ist die Architektur.
Mega. Also du kannst sicher etwas machen, aber er hat gesagt, es ist auf jeden Fall nicht per se einfach.
Nein.
Also das von null auf ein Restaurant zu machen, wo man sich wohlfühlt drin, ist nicht einfacher, als an einen Ort zu gehen, der schon eine Geschichte hat und irgendetwas. Aber
jetzt die Räume, die wir gemietet haben, ich meine, die sind relativ kaputt gewesen.
Ja.
Am Boden hatte es einen grauenhaften Laminat gehabt. Also hast du ja dann gleich auch eine Sau gehabt. Also wir haben uns sofort in die Räume verliebt.
Ja.
Und dann musst du aber gleich Sau haben. Also wir haben mit Altbau sanieren das wieder in ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Also ich muss das dann vielleicht mal vor Ort erklären.
Ja.
Aber das ist nicht einfach sicher gewesen, dass dann unter dem grusigen Laminat ein wunderschöner Terrazzo ist.
Ja.
Weißt du, das hast du können hoffen. Aber gewusst hast du es nicht wirklich.
Ja, das ist natürlich immer, also bei so Renovationen, ich weiss, da oben haben wir so mehrere Schichten Böden abtragen. Also wenn du so ein Haus, eben ein altes Gebäude, irgendwie etwas, dann hast du mal oben, denkst du, gut, also den Spannteppich nehmen wir jetzt mal raus. Und dann kommt dir irgendetwas runterführen und nachher, also bei uns ist dann irgendeine so eine Pavatex-Platte runter gekommen. Da haben wir gedacht, was ist denn da? Dann schränzt sich die mal an der Ecke weg. Dann kommt so ein Fischgratparkett runter.
Wahnsinn.
Und dann denkst du, wow, das ist ein mega schönes Fischgratparkett. Nachher merkst du, dass die Pavatex-Platte vollflächig drauf verleimt ist und mit Tausenden von Nägeln runtergeschossen ist. Was du denkst, Also A, wie soll ich das jemals wegbringen?
Nein, B, wir sind auf die Idee gekommen.
Weißt du, ja. Also das Ding war dann es hat dann ein Architekt gesagt, vermutlich hat der grössere Schäden genommen und so, und darum hat man dann das so gemacht. Also es ist wie so, ich finde es auch ein Abenteuer, das ist doch geil, wenn du so die Geschichte
gerübelst. Das ist so auch, oder? Jetzt geheißen, der Vermieter, den könntest du rausnehmen, aber der ist mega kaputt und so.
Ja.
Aber jetzt haben wir ihn rausgenommen und ich meine, es ist unperfekt, also mega kaputt, definieren wir mega kaputt. Das ist ein wunderschöner Terrazzo mit ein paar Löchern oder ein paar Rissen. Das macht ihn ja schön.
Ja.
Also es ist dann immer so ein bisschen... Auf jeden Fall, jetzt haben wir ein bisschen das Problem, oder ist nicht das Problem, aber... Durch das, dass es so unser Ureigenes ist, wird es sehr persönlich, wenn du jemanden reinlässt.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Es ist so, wie wenn ich jemanden zu mir heimnehme. Dann nimmst du auch nicht einfach jeden zu dir heim.
Ja.
Also es ist, weil es eben sehr, also es gibt sehr Auskunft über unseren Geschmack.
Mhm.
Und es ist einfach nicht wie sonst ein Büro, wie früher. Es ist einfach ein Sitzungszimmer, das praktisch eingerichtet ist, mit ein paar Bildern, die so nett aussehen. Sondern es ist wie zu Hause jetzt.
Du hast ja aber auch schon in deinem alten Büro schon so ein bisschen persönliche, also du hast ja, Kunst aufgehängt und dort sind, du hast sie wie im Sitzungszimmer also, hauptsächlich.
Ja, also wenn das Sitzungszimmer besetzt war, habe ich es schon in mein Büro genommen.
Ja.
Aber das ist eigentlich die Ausnahme.
Okay, ja. Ja, ja. Und das kann ja schon noch, weil in deinem, also so wie ich es verstehe, eben ist es ja... Also braucht es wie so, du hast auch eine Rolle in diesem ganzen Prozess und auch gegenüber deinen Klientinnen und Klienten. Und die ändert sich auch immer mal wieder. Und die dann zu spielen in einer Umgebung, die eigentlich voll dir, als, vielleicht auch als Privatperson entspricht, das ist schon noch ein bisschen knifflig, kann ich mir schon noch vorstellen.
Also ich glaube, die Räume, wo du drin bist, das beeinflusst unsere innere und äußere Haltung, wie du sagst. Mhm. Und man lässt halt, also es ist ja nicht, dass die das wirklich, dass ein Kunde oder jemand, der in die Räume kommt, das wirklich so reflektiert. Das ist ja dann mehr ich selber, mhm. oder? Dass ich das Gefühl habe, ich zeige etwas mehr von mir, was ich bis jetzt so nicht gezeigt habe. Ja.
Also ich mache das viel mit dem Renato zusammen. Das ist ja genau unsere Idee eigentlich auch, dass was passiert, also Räume ist ein Faktor. Sozusagen, an welchem Ort passieren welche Sachen in Zusammenarbeit, oder? Also, was passiert, wenn du, und Räume, nicht nur Zimmer, sondern Räume, was passiert, wenn du mit Leuten rausgehst in die Natur, oder? Also, wenn du am Lagerfeuer hockst und irgendetwas Businessmässiges diskutierst, passiert da etwas ganz anderes, als wenn du in einem Sitzungszimmer sitzt mit Spannteppich und einem Glastisch. Und einem Beamer vorne dran. Und wieso die Sachen und so das, was wir jetzt mit der VBZ gemacht haben, in der Werkstatt, also haben so einen zweitägigen Workshop gemacht, in der Zentralwerkstätte der VBZ und haben einen Teil von einer Halle einfach zur Verfügung gehabt. Und auf der einen Seite, also es ist so eine Metallbauwerkstatt, wo sonst so Weichen zusammenschweissen, also wo so grosse Teile mit so einem 10-Tonnen-Kran und so. Und das macht so viel, in dem Moment, wo du reinkommst, bist du in einer ganz anderen, du kommst in eine ganz andere, und ohne, es fällt dir zwar auf, aber du weißt nicht so genau, was bewusst passiert, sondern oder du merkst bewusst nicht so, was unterbewusst passiert, dass du dort, weil es spielt so viele Sachen, wie ist der Boden, wie warm, wie kalt ist es, wie ist die Luft, nach was schmeckt es, so.
Das ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil ich sehe das genau gleich und ich habe wegen dem, vor allem mit dem neuen Polizei- und Justizzentrum, so Mühe.
Ja.
Weißt du, du hast kein Tageslicht, du hast nur künstliches Licht, du wirst noch geblendet von dem Licht, das ist alles so kahl.
Das ist ja schon noch spannend. Ich meine, das sind ja Architekten gewesen, die das planen. Die müssen ja, also, und die Nutzung ist vollkommen klar. Also, es ist wie so, man muss ja fast das Gefühl haben, das ist bewusst gemacht worden. Aus irgendeinem Grund.
Ja, die Arbeitsräume von diesen Leuten, also die Büros an sich, haben natürlich schon Tageslicht. Das
ja.
sind einfach die Einvernahmeräume.
Ja, aber das, du weißt ja, dass, also, Einvernahmen findet ja dort jeden Tag ja, jetzt statt.
Aber da, ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht böse im Sinn, man kapselt ihn ab, man tun quasi
nein, aber die Leute, die die Räume geplant haben gewusst, für welchen Zweck der
aber
ist.
Aber du siehst Priorität. Da denke ich, ja, die Einvernahmen, ja, die Beschuldigten. Also man hat das Wohlfühlen, ist nicht ein menschlicher Aspekt in die Räume bringen. Oder nein, ein menschlicher Aspekt ist das falsche Wort. Ein Aussenbezug in die Räume einbringen, das hat man nicht wollen. Du tust ja Gefangene per se, du tust sie Kasten wegen transportieren, die nicht rausgesehen. Du stellst sie in irgendwelche 2x2 Meter Abstandszellen ohne Licht. Und, oder? Also wenn du dort reinkommst, siehst du unter Umständen nie Tageslicht. Also du kommst rein, du siehst Tageslicht, wenn du vollständig vom Kastenwagen ausgeladen wirst. Ja. Ausser, das passiert auch schon wieder in der Tiefgarage.
Ja.
Also es ist eigentlich krass, wie man mit so Leuten umgeht.
Also, ja, das? Ja. Ja, und eben, also vielleicht ist ja das auch bis zu einem gewissen, entweder ist es also wirklich einfach, eben wie du sagst, eine Prioritätenfrage, aber ich glaube, per se, also man kann so viele Sachen machen, architekturmäßig. Es ist jetzt nicht so, wir haben einfach so und so viele Quadratmeter dunkle Räume, tun wir doch dort einfach die Sachen an, die uns am wenigsten wichtig sind. sondern es ist ja kein Umbau, es ist ja ein Neubau. Also man kann das Ding planen, wie man will eigentlich. Ja,
ja,
also das finde ich...
Den Leuten jeden Aussenbezug, die wissen aber gar nicht, wo sie sind. Und ja, kann schon sein, dass das gewollt ist. So zeigen, ihr seid in unserer absoluten Macht.
Aber ist doch krass.
Ja, da geht es mit dem Falschen, ja. Das moniere ich ja schon lange, dass wir mit Leuten umgehen, die eine Unschuld... Wir reden immer von Unschuldsvermutung. Und also ein Drittel ist unschuldig.
Ja.
Und wir gehen mit diesen Leuten um, wie wenn es Tiere wären. Und ich glaube, niemand von denen, wo das durchführt im Namen des Staates, würde wählen, dass man so mit ihm umgeht.
Ja.
Und man denkt immer, sich selber betrifft es nicht. Aber gerade wie wir mit so Personen umgehen, zeigt ja eigentlich, was wir für ein Menschenbild haben und wie weit es mit unserem Rechtsstaat wirklich ist. Wie ernst wir unsere Grundprinzipien nehmen, die teuer gekauft sind über Jahrhunderte. Oder?
Ja.
Aber wenn die Medien liest, hast du das Gefühl, wir leben in den unsichersten Zeiten ever. Dabei sind es die sichersten Zeiten ever. Also so das wahre Bild und das transportierte Bild stimmt so völlig nicht mehr überein.
Mhm.
Und durch das sind wir völlig ohne Not, ziehen wir an der Repressionsschraube. Wieso sind wir jetzt in das...
Wegen der Architektur.
Von der
Nein, aber das. Also eben, du hast gesagt, hättest du so Mühe mit dem Justizzentrum, weil du das Gefühl hast, dass die Räume so dunkel gestaltet sind und so eingesperrt und so. Dass einem das immer wieder so vor Augen geführt wird. Und das ist ja schon.
Also der Raum, wir treten ja sicher in einen Dialog mit dem Raum, unbewusst. Ja. Und das wirkt dann wieder zurück.
Ja.
Und das wird einfach nicht bedacht.
Ja, ich finde es ein mega spannendes Thema, wie gestalten wir Räume und was machen die Räume dann mit uns? So, also welchen Teil machen wir bewusst mit, weil wir, das ist ja alles gestaltet. So, jedes einzelne Ding von Innenräumen, von gebauten Räumen, ist ja irgendwann von Menschen gemacht worden. Und so, und was macht das mit den Leuten, die dann dort sind? Und ich habe mal eine Weile lang mich mit so Städtesoziologie, die das im Städtebau sozusagen macht, das ist auch extrem spannend. Also auch historisch so. Wie sind die grossen historisch Rom, oder? Hat ganz viel bewusste städtebauliche Entscheidungen und so gemacht. Und dann sind ja aber leben einfach Menschen dort. So. Und die Entscheidungen sind, manchmal wirken sie genauso, wie sie geplant waren, manchmal wirken sie aber dann auch anders wieder auf die Menschen. Oder die Menschen eignen sich die Gebäude und die Strassen und die Perke wieder anders an, als sie ursprünglich denken. Und das ist recht, das Hin und Her, finde ich recht spannend auch. Wieso, eben, was ist die ursprüngliche Intention am Raum? Und was passiert dann damit? Und darum finde ich so auch das Experimentieren, zum sagen, wir gehen an andere Orte, in andere Räume, um irgendetwas miteinander zu machen. Also wie funktioniert das, oder? Also so gibt es ja ganz viele Sachen. Also man kann auch spazieren für irgendwelche. Aber der Aussenraum und das Unbewusste, das zum Teil musst du, glaube ich, einfach experimentieren. Also, natürlich gibt es Leute, die sich sehr genau damit befassen und wissen, welche Materialisierungen wirken sollten.
Das ist ja, also man kann sich an einem einfacheren Beispiel anschauen, zum Beispiel an Kleider. Also Kleider, je nachdem, wie du gekleidet bist, hat das dann eine Rückwirkung auf die Art, wie du gehst, auf dein Benehmen, auf dein Selbstbild, auf dein Selbstwertgefühl.
Und es hat wieder Auswirkungen bei den anderen Leuten.
Genau.
Die sehen ja dich und deine Kleider.
Ja, und du grenzest dich ja mit der Kleiderwahl ab. Gleichzeitig kannst du auffallen oder dich verstecken. Also es sagt ja sehr viel über dich persönlich auf. Und deinen Umgang, sagen wir jetzt, mit Schönheit.
Mhm.
Und eben so ein Justizgebäude zeigt halt, sagt auch sehr viel aus, wie wir umgehen mit vermeintlich Kriminellen.
Ja. Ja, ein Soziologie-Prof von mir hat mir gesagt, wenn man so will, möglichst authentische Meinungen, Umfragen, so Sachen von Leuten haben, sollte man sich möglichst nicht auffallen. Also sozusagen, wenn du auf eine Baustelle gehst, müsstest du vielleicht Arbeitshosen anlegen und einen Helm und so.
Und ganz wichtig
dass du, ist... Du kannst dann schon sagen, ich bin Soziolog, aber du solltest äußerlich möglichst eigentlich aussehen wie alle, oder? Und wenn du in eine Bank gehst, leihst du vielleicht ein Hemd und eine Krawatte.
Ja, und ganz wichtig ist, dass du keine Erwartungshaltungen transportierst.
Was ja
auch wieder nonverbal passieren kann. Oder allein durch die Ungeduld oder allein durch die Fragen. Das ist eben so etwas, wo ich bei den Strafverfolgern immer wieder den Finger drauf hebe. Weißt, wir haben ja Teilnahmerecht und die werden ein bisschen ausgehöhlt. Und die Leute verstehen nicht, dass das ein grosses Kontrollrecht ist. Und nur schon die Anwesenheit hat einen Einfluss natürlich. Sonst würden sie uns ja nicht ausschliessen. Die wollen uns nicht dort, weil sie eben Einfluss hat. Und das ist eben auch eine leichte Erwartungshaltung, die eben der Befragende einem Fragenden gegenüber transportiert. Brauchst du einfach ein Kontrollorgan, das dem das vielleicht auch spiegeln kann.
Ja.
Oder? Also die Frage ist jetzt suggestiv. Oder das Nicken ist schon zu viel. Einfach so Sachen. Und du hast ja als Strafverfolger eine Hypothese. Du gibst auch nonverbal Zeichen, wenn du das gar nicht willst. Oder? Und dann ganz viele Leute, wenn es der Polizei recht macht, oder ganz viele Leute können dem Druck nicht widerstehen und wollen aus der Situation raus. Und gehen darum, erzählen darum, was du hören willst. Und das ist so etwas, wie wenn nicht gesehen wird, dann sagt das Bundesgericht, ja, Teilnahmerecht, das lange dann, wenn ich den 17. Einvernahme, dann der Anwalt und der Beschuldigte, ja, wir dürfen dabei sein und dann Zeugen zuhören. Ja, nein, dann hat er sich festgelegt, dann kann er es einfach bleiben lassen. Aber sie verstehen nicht die wahre Problematik hinter dieser Sache. Oder? Und man geht immer so davon aus, das Bild vom Gesetz ist, ja, der Staatsanwalt tut den belastenden und den entlastenden Beweismittel mit der gleichen Sorgfalt nachforschen. Aber das passiert natürlich nicht, weil du hast ja eine Hypothese und Folgestellen und du blendest dann teilweise auch Sachen aus, die halt der Hypothese sogar klar widersprechen. Also da gibt es klare Untersuchungen. Und man hat aber so ein Bild, wo dir gar nicht gerecht werden
können. Das würde ich jetzt auch nicht, also nicht unbedingt von einer Staatsanwaltschaft, also per se ist ja, also vom Gericht würde ich das erwarten, dass sie möglichst die Aspekte alle gleich werten. Aber von einer Staatsanwaltschaft nicht vollständig. Also,
das finde ich jetzt super, dass du das sagst. Aber unser Gesetz erwartet das.
Ah, okay. Ah, das war mir nicht bewusst gewesen.
Ja, nein, es ist auch nicht machbar, der
Spagat. Ja, eben. Aber es nein, ist weil wenn du eine Hypothese hast von einer Straftat, oder? Also eben, nur schon unterbewusst, selbst wenn du das probierst, aber unterbewusst passiert ja etwas und du hast ja nachher vor Gericht eigentlich, hat ja, wenn ich das richtig verstanden, du musst mich korrigieren, hat ja die Staatsanwaltschaft eigentlich die Aufgabe, die Straftat irgendwie möglichst plausibel nachzuweisen.
Mit Anklageerhebung hast du dann ein Zweiparteiensystem.
Ja.
Also der Staatsanwalt kann jahrelang untersuchen.
Ja.
Als neutrale Person in der
Mitte. Und nachher...
So ist das Bild.
Ja.
Und dann kommt es zur Anklage und dann geht es in ein Zweiparteiensystem.
Das finde ich interessant. Ich habe nicht gewusst, dass das... Also ja, macht schon Sinn auf eine Art, aber...
Nein, es macht nicht Sinn. Es ist nicht ehrlich.
Ja.
Aber es legitimiert, dass man der Staatsanwaltschaft eine umfassende Macht gibt.
Ja.
Im Sinne von, sie können alles auf alle Seiten und alles auch abweisen, was von der Verteidigung kommt. Und im Sinne von, ja, sie sind ja objektiv.
Ja.
Aber ja, Psychologie, es ist eine psychologische Frage und die wirkt einfach anders.
Ja, spannend, ja?
Nein. Naiv. Geschichtsvergessen und naiv.
Oh.
Aber man findet das alle lustig, solange es einem nicht selber betrifft.
Ja.
Du, Frank, ich finde es nicht lustig, wenn wir wie lustig oder nicht lustig sind. Jetzt sind wir wieder in so schweren Themen.
Ja, das ist eben. Also, wenn wir noch etwas Lustiges. Hast du noch etwas Lustiges?
Nein, ich habe nichts Lustiges, aber ich habe eine Idee für eine Challenge. Weil wir haben ja früher immer Challenge gemacht.
Weißt du? Ja, du, das ist aber schon lange her.
Das ist mehrere Jahre her. Und ich finde, es ist in der Zeit, dass wir wieder eine Challenge haben.
Also, gut. Ich habe jetzt gerade Ferien gehabt, jetzt kann man mich auch wieder challengen.
Was haltest du davon, wenn wir ein Fasten machen von negativen Gedanken?
Wie soll das gehen?
Also man muss sich wie den negativen oder miesen Stimmungen bewusst werden.
Ja.
Und darf dann denen nicht nachgeben. Also, dass man wie, sagen wir 40 Tage, das braucht es ja, wo man
wüsste, Fasten, ja.
Wegen dem Habit,
ja.
Zum Gewohnheit ändern. Aber dass man wie, sagen wir machen 40 Tage und in diesen 40 Tagen tun wir erforschen, was tut uns gut für die Stimmung, was nicht. Mhm. Zum Beispiel bei Alkohol oder bei Menschen. Es gibt ja Menschen, die Energie entziehen. Mhm. Oder kann man die meiden, soll man die nicht meiden? Anderen Umgang suchen. Dass wir einfach uns den negativen Gedanken, die haben ja dann auch so etwas... Wellenartiges.
Oder? Dass sie sich so weitertreiben gegenseitig.
Also, dass wir die uns wie bewusst machen und versuchen zu brechen. Und wir zählen quasi jeden Tag die vielen Sachen, die es uns eben dann nicht gelingt, wo man dann zum Beispiel eben gestresst reagiert oder sogar rumschreit oder Schuldgefühl hat oder was auch nicht, Ärger äußert. Und dass wir uns wie diese Situationen bewusst machen und die vielleicht wie zählen und uns dann noch wie schauen, was ist jetzt genau passiert? Aha, ich war eifersüchtig. Und darum habe ich so und so reagiert. Weißt, oft hat es ja eine Reaktion, wenn ich auf dich reagiere, hat das ja gar nicht mit dir zu tun unter Umständen, sondern allein mit meiner Sicht auf dein Verhalten.
Ja.
Und dass man das wirklich konsequent versucht, 40 Tage lang schauen, dass man so negative Gedanken einfach minimiert.
Wie machen wir das konkret?
Der Weg ist das Ziel. Das müssen wir herausfinden.
Der Weg ist das Ziel. Ja, das müssen wir herausfinden.
Also jeder für sich. Weißt, wir können dann auch sagen, dass wir uns regelmäßig treffen und wir uns, vielleicht können wir auch wieder so ein Tagebuch führen, wo wir jeweils gegenseitig einschauen können.
Ja.
Dann kann ich auch schon lesen, er hat sich viermal hat er negative
Gefühle. Ja, du willst es zählen, hey? Du willst es zählen, so richtig. Das finde ich, ich kann einfach das nicht zählen. Nein, ich finde es eine mega coole Idee. Es ist auch etwas, was mich auch beschäftigt. Weil ich habe das natürlich an verschiedenen Orten auch, logischerweise, in meinem Leben.
Also weißt du, wir probieren es.
Ja.
Also, dass man wie beobachtet, was tut unserer Stimmung gut. Ich habe mir gedacht, ich muss das vielleicht auch gross in die Tagesplanung.
Ja.
Die Tagesplanung schon berücksichtigen. Was tut mir gut? Was habe ich Freude? Ah, morgen fange ich an mit einem Kaffee.
Das wäre...
Mit der Nina, irgend auf der Becki. Ich weiß doch nicht, weißt du? Und...
Das ist vielleicht noch wichtig, wenn du das so sagst. Also, dass es nicht nur darum geht, zu beobachten, wo ist der Mist begraben, sondern vor allem auch zu beobachten, wo...
Also, wo ist er begraben? Wie kann ich ihm entgegnen? Und was sind die tieferen Ursachen?
Und gleichzeitig aber eben auch den positiven Aspekt, dem Bewusstsein zu geben. Also zu sagen, was sind so Sachen, die mir Freude machen, was mir gut geht? Was kann ich bewusst machen?
Ja, also ich meine, wenn ich gestresst bin oder ärgerlich oder eifersüchtig, dann gibt es ja auch immer Möglichkeiten, das irgendwie aufzufangen. Mhm. Also wenn ich merke, ich bin gestresst, ja, dann muss ich wahrscheinlich die Tagesplanung einfach anders planen. Und bei Ärger auch. Also, mein Vorschlag ist, das einfach mal anzugehen, ein bisschen reflektiert, zu erkennen. Und dann wird ja das eine zu andere ergeben.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Es ist noch ein bisschen abstrakt für mich. Aber das muss man ja auch ein bisschen... Der Weg ist das Ziel, wie du so schön gesagt hast.
Also dann hat eigentlich fangen wir 1. August an. Mhm. Was sind negative Gefühle? Also Schuld, oder? Schuldgefühl. Mhm. Furcht. Trauer. Ohnmacht. Ärger. Rache, Hass, Zorn, Eifersucht. Ich habe mir da ein bisschen aufgeschrieben. Ich habe mir gedacht, was ist denn überhaupt negativ? Oder zum Beispiel
ist langweilig. Ich finde auch mit negativ und positiv ist natürlich ist ja eine grosse Wertung da. Und also Furcht und Angst zum Beispiel, also sind ja Sachen, also viele von diesen Gefühlen sind ja auch wichtige Marker, um etwas zu erkennen, sozusagen. Also die gibt es ja alle aus irgendeinem Grund.
Also man will sie nicht unterdrücken.
Ja. Verstehe mich nicht falsch. Also genau, aber nein,
man will sie erkennen.
Nur wegen negativ und positiv klingt immer so, als würde man alles Negative nicht wollen.
Nein, aber es geht darum, zu erkennen, aha, ich schlage jetzt um mich, weil ich Angst habe.
Ja.
Und dann das rechtzeitig erkennen, dass ich dann eben nicht um mich schlage und negative Energie verbreite, sondern versuche mit dieser Angst, die man überhaupt hinterfragen, hat sie wirklich richtigen Anlass?
Ja.
Ist es wirklich so schlimm?
Ja.
Und nachher auch einen anderen Umgang finden. Aber keine Ahnung, ob das klappt.
Ja, ja. Keine Ahnung, ob das klappt. Und er reißt die Augen auf. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall spannend. Das ist ein spannender Aspekt. Ich habe letztens die Argumentation gehört, dass ja Emotionen sind ja etwas, was du produzierst. Also deine Emotionen produzierst du. Dein Körper.
Das sind allein meine.
Und ja, die werden. Und natürlich gibt es Trigger von außen, aber wahrscheinlich der Grossteil der Gründe, wieso dass in dem Moment eine Emotion auftaucht, ist wahrscheinlich nicht der Auslöser von außen, sondern die Gründe sind wahrscheinlich hauptsächlich in dir drin. Und ich habe im Moment eine Tochter, die sehr emotional reagieren kann. Ja, die Richtigen. Also, huere lustig etwas finden und huere glücklich sein und brutal wütig und traurig. Und das richtet sie aber auch ganz krass gegen Menschen, auch gegen mich. Und so. Und das ist schon, also es ist mega schwierig, wenn jemand anderes dann seine Emotionen so auf dich richtet, immer wieder dir bewusst sein, das geht gerade in den Menschen vor. Und ich habe vielleicht etwas triggert mit irgendetwas, weil ich gesagt habe, das gibt es jetzt nicht, es gibt jetzt keine Klasse.
Ja, allein wie du dort bist, ja.
Ja, ja, genau. Einfach, weil du musst ja jemand rum sein, um das abzuladen. Und wenn das jemand so gegen dich riecht, ich finde das mega schwierig. Ich fange dann so schnell an mitschwingen. Auch wenn ich mir bewusst das immer wieder mache.
Das ist eben.
Und umgekehrt machst du das eben auch. Wenn du emotional dich ausdrückst, hast du ja immer einen Einfluss auf alle Leute rund um dich herum.
Das ist jetzt im Büro so. Weißt du, weil man so eng jetzt plötzlich zusammenarbeitet, also nicht plötzlich, weil man jetzt so eng zusammenarbeitet, ist man so wie so ein Seismograf von dem Gefühl vom anderen geworden.
Ja. Ja, und so wie ich euch beide kenne, sind ja beide noch solche, die emotional auch reagieren und das auch zum Ausdruck bringen. Wir sind ja nicht jetzt nur die Ruhe selbst. Und eben, also im Positiven wie im Negativen, das ist ja nicht per se falsch, finde ich.
Nein,
sondern das hat ja auch einen Wert. Und auch das Mitschwingen kann durchaus etwas haben, oder?
Ja, also ich meine, eben, es geht mir gar nicht darum, irgendetwas zu vermeiden, sondern es geht mir einfach das Bewusstsein zu schärfen, die Sache hinterfragen. Und ich meine, schlussendlich sind wir einfach Glückskinder. In dieser Welt so geboren zu sein. Also einfach eine grosse Demut und Dankbarkeit. Und sich dem auch einfach auch bewusst machen, wie gut es einem geht.
Ja.
Und ja, irgendwie mal ein bisschen achtsamer mit den Stimmungen umgehen und schauen, was man. Eben, viel hat ja damit so, was ich transportiere.
Mhm.
Und man kennt es ja, wenn man rausgeht und uns geht es gut. Dann hat man das Gefühl, alle strahlen einem an. Und wenn es einem schlecht geht, dann sehen wir überall das Negative.
Ja, genau, ja.
Also 40 Tage.
40 Tage ab dem 1. August. Ja. Vom 1. bis am 40. August in dem Fall. Kann man sich auch gut merken.
Weißt du, warum die Woche 7 Tage hat?
Ja.
Wieso?
Ja, weil 365 Tage im Jahr, 52 Wochen oder so.
Aber wie ist man auf die Zahlen gekommen?
Ja, das... Nein, ich weiß es nicht.
Ich habe eben gelesen, ganz spannend, dass man, das geht, glaube ich, auf die Assyrer zurück. Die haben den Stern und die Sonne geglaubt. Mhm. Also sind ihre Götter, das geht ja noch nach. Und ich glaube, man hat 7 fixe Sterne kennt. Die haben das sehr genau beobachtet.
Okay.
Die kennt man, glaube ich. Oh, 9. Nein, die haben 7 und Runde. Also auf 7. Ist ja eine komische Zahl.
Ja, ja.
Und dann hat die 7 Tage alle Namen von Planeten gehabt. Das siehst du jetzt im Deutschen heute nicht mehr. Aber ich glaube, vor allem im Französischen siehst du es noch. Mhm. Also Merkur, die ist vom Merkur.
Ja.
Und natürlich der Sonntag, das haben wir auch im Deutschen, ist Zune.
Ja.
So. So weit. Das unglaublich spannende Wissen.
Und nicht das Wissen, das ist ja schon auch gut.
Hey, das war so lustig. Und dann müssen wir hören. Aber so lustig. Ich bin mit meiner Schwester an einem Fest.
Kommt doch noch etwas Lustiges, siehst du?
Ja,
ist doch gut.
Ja. Mit meiner Schwester an einem Fest. Und dann erzählt einer, ja, seine Mutter hat in einem speziellen Haus gewohnt, wo die Wände besonders schalldicht waren. Ja. Dort haben ganz viele Musiker gewohnt. Und die Nachbarin sei sie, und hat so gesagt, irgendeine Opernsängerin, bla 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 bla. Und dann kramt meine Schwester, merkt so richtig, wie sie ihrem Hirn kramt und sagt, ah, und zeigt den Namen von der Opernsängerin. Ja. Und dann sage ich auch, Valeria, also meine Schwester ist Valeria, hey, Valeria, ist schon krass, was man irgendwo im Hirn gespeichert hat, ja, völlig unnützem, und gleichzeitig hat man...
Vergisst man die ganze Zeit, wo der Schlüssel liegt.
Ganz wichtige Sachen hast du nicht, aber du weißt im Hintern irgendeine Opernsängerin, die du nie gesehen hast, wo du einfach den Namen gehört hast, oder?
Ja.
Ja, das habe ich krass gefunden.
Aha. Katharina Bugnatischvili zum Beispiel. Wir haben einmal an einer Impro-Produktion, wo wir in Gstaad waren. Und wir haben immer so das Thema gehabt, dass man unseren Figuren improvisiert ein bisschen interessante Namen gibt. Weil natürlich gibt es viel Meier und Müller, aber es ist halt viel interessanter, weil im Schnitt gibt es dann doch nicht so viel Meier und Müller wie normalerweise in improvisierten Theaterszenen. Wenn halt, sag mal einen Namen an, grüezi Herr Meier. Und wir haben immer das Thema gehabt, und dann nimmst du mal so ein bisschen deine Familien und so, oder deine Nachbarn, wie heissen die, oder? Also da heisst jetzt niemand Meier und Müller. Da kannst du ein bisschen die Namen nehmen. Und dann sind wir in Gstaad gewesen, ich und eine Kollegin, und dann haben wir das Plakat gesehen vom Menuhin Festival. Und dann haben wir eben die Namen von den Künstlerinnen und Künstlern, die dort haben wir gefunden, Bugnatischvili ist doch schon so ein georgischer Name, das sind ja immer die Ili. Und so. Dann habe ich so, und dann ist natürlich, die nächsten Tage ist immer, ja, grüezi Herr Bugnatischvili. Und es hat dann noch zwei, drei andere Namen, die wir so uns aktiv gemerkt haben.
Da sind wir wieder in der nonverbalen Kommunikation. Weißt du, so Namen, nur schon wie ein Kunde, ich bin der Herr
das Meier, macht mega viel aus.
Du wirkst ganz anders auf, ja, dich, als wenn es der Herr Bugnatischvili ist.
Ja.
Das hast du ja auch im Telefonmarketing. Je ähnlicher der Name ist von dem, der dir etwas verkaufen will, desto gewogener bist du.
Ah, wirklich?
Ja, finde ich ganz krass. Also im besten Fall, wenn dir einer anruft, sagt er, da ist der Herr Reinhold.
Ja. Ja, das ist der Similarity Bias.
Ja.
Sagt man dem, glaube ich, auch. Also das betrifft nicht nur den Namen, sondern ganz viele andere Sachen auch. Also wenn ich an einem weissen Mann im ungefähr gleichen Alter, der ähnlich angelegt ist wie ich, der einen Namen hat, den auch ich könnte haben, dass man der Person viel mehr zutraut, als jemand, der 10 Jahre jünger ist, eine andere Hautfarbe hat, eben einen Namen, wo man vielleicht zuerst nicht recht weiss, wie man den aufschreiben würde. Das ist so krass, oder? Wo du Sachen sagst, hey, das ist vielleicht jemand, wo für mich irgendeine Untersuchung gemacht hat, oder wo für mich irgendwie wo für irgendetwas, und du überlegst überhaupt nicht, kann er das? Oder du weißt es ja nicht, aber du überprüfst, und hast wieso, wenn du das musst einschätzen, machst du so viel aufgrund von diesen Sachen.
Und das ist ganz krass, auch in der Justiz beobachtbar, in der Arbeit von der Polizei, im Verhältnis zu den Beschuldigten. Das spielt ganz eine grosse Rolle, ob es der Herr Meier ist oder der Herr Bugnatischvili, oder wie heißt
er? Ja, Bugnatischvili.
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 Es ist eben so ein schöner Name. Es ist auch zum Sagen, ja, finde ich es schön. Ja, es gibt... Nur um das noch ganz zu kommen. Es gibt ja an verschiedenen Orten, versucht man das auch bewusst ein bisschen auszumerzen durch so Anonymisierungsgeschichten. Also der einfachste Ding ist sozusagen das Foto weglassen bei Bewerbungsunterlagen. Oder auch Namen. Mhm. Namen, Geschlechter, Foto, so Sachen mal weglassen.
Bei Prüfungen.
Eher bei Prüfungen und bei so Bewerbungssachen oder so. Und was ich ein lustiges Detail finde, das ich von einem Freund von mir, der Orchestermusiker ist, kenne, bei Orchester, die neue Stellen besetzen, irgendwie jemand, der Violine spielt, gibt es oft eine erste Runde, weil die kennen sich ja eh, also auf diesem Niveau, auf einem gewissen Niveau, weiss man ja, wer gerade so ein bisschen, oder? Könnte da sein. Und dann ist auch so ein bisschen Frauen und Männer und wie sehen die aus und so. Gibt es eine erste Runde, wo die Leute vorspielen, vor einem Orchester, hinter einem so einem Paravent. Also die kommen live, aber es weiss niemand, wer ist dahinter. Du hörst nur, wie spielt die Person die Musik. Mhm. Und dann wird sozusagen aufgrund von dem wird diskutiert und entschieden, wer nehmen wir in die nächste Runde und so. Das finde ich schon auch noch cool, wenn du sagst, eigentlich stellen wir ja die Person an, zum Musik spielen. Und ob jetzt das ein langer Mann ist oder eine dicke Frau oder...
Aber stimmt das? Ist bei Musik die Ausstrahlung, hat das nicht eine Bedeutung?
Du kannst es ein bisschen auseinander dividieren. Sie machen ja nicht nur das. Sie entscheiden ja nicht nur aufgrund von dem. Aber ich finde, also es ist einfach eine Massnahme, um ein bisschen... Weil eben, es kann natürlich sein, dass jemand kommt, der weiss, ah, der hat vorher in dem und dem Orchester gespielt. Mhm. Und ah, ich kenne den, ich habe mit dem auch schon Sachen. Also wieso, es passieren dann noch ganz viele andere, oh, der ist so alt oder ah, oh, der ist so jung. Oder, also so, eben, all diese Sachen hast du dann in einer ersten Runde mal weg.
Ja, ja, nein, weißt du, ich denke jetzt so im Bewerbungsprozess, will ich den fachlich best oder... Ich glaube, mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist das menschliche Zusammenspiel.
Genau. Und das, also, gebe ich dir absolut recht. Der Bias, den du ja versuchst wegzunehmen, sind ja eigentlich die anderen Sachen. Also, wie ich mit jemandem zusammenspiele, hat ja nichts mit seinem Namen per se zu tun.
Nein, aber wenn ich meine Bewerbungssprache was ich anonymisiere, ich weiss weder Namen noch Geschlecht, sondern beurteile, sagen wir, die Leistung, dann sagt das noch lange, auch wenn es eine Top-Leistung ist, sagt das ja noch lange nicht aus, dass man dann auch wirklich zusammen arbeiten kann.
Ja, ja, also es ist mega schwierig, um das zu trennen. Das ist ja das Blöde daran. Also wenn du den Bias, was alles, oder die verschiedenen, es sind ja x Sachen, die da reinkommen.
Ja, ich glaube einfach, es ist nicht besonders schlau, das so zu machen.
Nein, ich glaube nicht, dass es um das geht. Ich glaube, es geht darum, dass du sozusagen false friends ein bisschen ausschliessest. Also, dass du am Schluss jemanden nimmst, wo du das Gefühl hast, der würde dir in der Zusammenarbeit möglichst viel, nicht nur fachlich, sondern auch sonst, weil er dir besonders ähnlich ist. Und aber es ist ja, Ähnlichkeit bedeutet ja nicht, dass du dann besonders gut zusammenarbeitest, per se. Sondern du brauchst ja wahrscheinlich auch gewisse Komponenten, die eben du gerade nicht hast und so. Und darum gibt's, das sind dann so Bias, die eigentlich dir nichts bringen. Also, die nicht per se, wo dich einfach dort herziehen, weil unsere Psychologie das sagt.
Aber es ist ja schon noch krass, wie unser Urinstinkt, das ist irgendwie ein Urinstinkt. Ich sehe dich und ich weiss innerhalb von Sekundenbruchteilen ja ziemlich viel über dich.
Es ist so ein bisschen Slow Thinking, Fast Thinking. Also viel von dieser schnellen Einschätzung hat damit zu tun, dass wir als Tier sozusagen müssen sehr schnell herausfinden, ist unser Gegenüber uns gut gesinnt oder nicht. So, ist das eine Gefahr oder nicht? Und das heisst, in diesem schnellen Ding tun wir auch aber ganz viel sicherheitshalber mal als Gefahr, oder? Lieber schnell zwei Schritte zurück machen. Und es führt dazu her, dass wir sehr fest einschränken, was ist gut, sozusagen. Und der ganz grosse Teil tun wir als potenziell gefährlich mal weg. Und was du aber nachher hast, du willst ja nachher vielleicht jahrelang mit dieser Person zusammenarbeiten. Und dort kommen natürlich Sachen führen, die dir ganz viele Sachen bringen können, die aber vielleicht deinen allerersten Eindruck als potenziell gefährlich einstuft.
Aber da ändert dein Paravent gar nichts.
Mal, ich finde eben schon, weil du hast weniger Information für den allerersten Eindruck.
Aber nur in Bezug auf die Qualität von ihrem Violinen oder seinem Violinenspiel.
Ja, Genau, also das ist so eine Diskussion, geht es darum, nur fachliche Kompetenz, irgendwie, das würde ich jetzt, das stimmt in diesem Beispiel, aber um das geht es mir gar nicht, sondern es geht mir mehr darum, kann man gewisse Sachen wie ein bisschen unabhängiger voneinander beurteilen, dass nicht alle, man hat alle die Gefühle und die Bias und so, die kommen die spielen eine Rolle, aber dass man nicht gerade alle gleichzeitig hat.
Aha. Ja, also ich glaube einfach für eine Bewerbung, für ein Einstellungsgespräch ist das nicht die Lösung, sondern die Lösung wäre, sich diesen Vorurteilen und Bias bewusst zu machen.
Genau.
Und Strategie entwickeln, denen ein Stück weit entgegenwirken. Man kann es ja nicht ausschliessen.
Nein, ausschliessen kannst du es
nicht. Sich denen bewusst machen.
Ja.
Und vielleicht...
Wenn du ein bisschen in einzelne Schritte unterteilst, hast du weniger Bias, die gleichzeitig wirken. Und das erhöht vielleicht die Chance, dass sie dir bewusst werden. In dem Moment. Aber es ist auf jeden Fall schwierig.
Und gerade wenn du sagst, okay, bei Bewerbungen, sagen wir, ohne Foto und ohne Namen, ein Bewerbungsdossier, das reinflattert, da hast du ja auch keine Gewissheit, dass das der Bewerbungsbrief hat das wirklich die Person geschrieben, die sich bewirbt, hat sie irgendwo abgeschrieben oder also da hat, also.
Nein, eben, also es ist gar nicht einfach, es ist auch nicht einfach, also es kommt auch mega darauf an, wie funktioniert die Zusammenarbeit, also was immer noch ein interessanter Aspekt ist, wenn die Person mit mehreren Leuten, also wenn sich jemand bei euch bewirbt, wenn nicht einfach du oder nicht einfach nur Nina ein Vorstellungsgespräch macht, sondern es gibt eine Situation mit der Nina und eine Situation mit dir. Und das wird schon mal, gibt ja schon mal zwei Sichten. Ihr habt schon verschiedene Bias, die triggert. Und dann sagst du vielleicht, ja, so nein, der und so und so. Und sie sagt, den habe ich jetzt ganz anders erlebt. Mhm. Und dann merkst du so, okay, vielleicht ist der Grossteil von dem in deinem Kopf passiert.
Genau, das finde ich sehr wichtig. Und es ist ja auch so, dass wir zusammen, also Nina und ich oder wir zwei zusammen, sind ja auch immer jemand anders als allein.
Ja.
Oder in anderen Konstellationen. Ich meine, dem muss man sich ja auch bewusst sein.
Ja.
Also ich bin ein anderer mit dir, als ich mit der Nina bin.
Ja. Und das finde ich, finde ich, macht schon mega viel, wenn du es, wenn nicht nur eine Person sozusagen sich, also wenn du allein mit jemandem ein Gespräch führst, das wirklich wahrzunehmen, das ist, finde ich, mega, das ist eine Möglichkeit, oder? Dass man wie kann die verschiedenen Bias ein bisschen...
Andererseits finde ich es auch noch wichtig, aber das hast du natürlich auch. Also im Idealfall macht jeder einzeln, aber dann auch noch zusammen, weil dann hast du natürlich auch die Beobachterrolle.
Ja.
Also sagen wir stellen jemanden an und du machst vor allem die Befragung, dann kann ich ja sehr gut beobachten, was jetzt genau, wie auch nonverbal abläuft.
Ja.
Ja, ja, nein, da sehe ich, da hätten wir noch Luft nach oben. Wobei wir haben das notgedrungen einmal ein bisschen so gemacht. Weißt du, sagen wir haben ein Bewerbungsgespräch gehabt und ich bin noch in der Reifen angehängt. Oder Nina. Und dann hat halt einmal der eine allein angefangen und dann ist der andere dazugekommen. Und durch das haben wir eigentlich genau das gehabt.
Ja.
Ein bisschen unterbewusst ist das von selbst passiert. Und es ist schon erstaunlich, wie dann so die Einschätzungen divergieren.
Ja.
Von der gleichen Situation. Aber das ist ja so mein Lieblingsbeispiel. Also wenn wir jetzt morgen eine Einvernahme haben zu dieser Situation jetzt am Tisch, du würdest eine ganz andere Situation schildern als ich, weil einfach das subjektive Wahrnehmen ganz anders ist. Und dann kommt noch die Sprachkompetenz dazu, die Sache, wie es der andere versteht, was es abtippt, was der intellektuell in der Lage ist zu verarbeiten. Also das sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren. Die Tagesform spielt eine wichtige Rolle. Und im Justizding tust du nachher hinten raus, das gesprochene Wort, was im Moment sehr relativ ist, so etwas Flüchtiges, tust hinaus dann so absolut behandeln.
Ja.
Das finde ich immer noch so lustig. Es ist so eigentlich ist total unserer Alltagserfahrung entgegen. Wir schwätzen einfach ein bisschen aus Laune und oder? Und hinaus wird es dann aber so genommen, ja, da hat er das gesagt und da. Das wird dann so exakt abgewogen.
Ja.
Aber es wird einfach einem Menschsein nicht gerecht und unserem Umgang mit Sprache nicht gerecht. Und wenn dann noch Dolmetscher dazwischen schaltet, wird es komplett absurd. Und am Schluss hast du Ergebnisse, die mit der Realität, wenn es denn so etwas gibt, gar nichts zu tun haben.
Ja.
So, mein Justizpessimismus ist an einem neuen Höhepunkt.
Ich habe irgendwo ein schönes Zitat dazu gelesen. Ich weiss es nicht mehr ganz genau, im Groben hat es geheissen. menschliche Kommunikation funktioniert nie. Außer zufällig. Das finde ich noch eine schöne. Das ist, glaube ich, ein bisschen so.
Ich würde sagen, das ist vom Watzlawick.
Vielleicht. Also, wir haben eine Challenge. Aber am 1. August.
1. August. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.